Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 41. Heute mit dem Simon. Wir sprechen über die Bubble. Ich bin sehr gespannt. Los geht's. Hi Simon.
Moin, hallo Dennis.
Ich freue mich sehr, dass du an Bord bist. Wir haben vor, ein großes, großes Thema wir nehmen uns das vor. So, aber bevor wir erfahren, wer du bist, was du machst, was dein Lieblingsgetränk im Sommer ist, muss ich noch einmal kurz sagen, hallo liebe HörerInnen, ich bin wieder da. Ich habe jetzt mal vor 3-4 Wochen, glaube ich, bei Instagram gepostet, dass ich irgendwie gerade mal ein bisschen Ruhe mir antue und dass es mir gut geht, aber dass ich einfach mal eine kleine Pause brauche. Daraus ist dann eine Kreativpause von einem Monat geworden. Es war einfach super viel los. Es gibt keine krassere Erklärung, außer ich brauchte meine Energie woanders und deswegen musste ich mal ein bisschen Break machen. Aber jetzt geht das wieder los bis zur Sommerpause mit Immer Sommer und dann schauen wir mal, was so die nächsten Wochen so bringen. Es gibt auch wieder ein Situation Room mit dann dem tatsächlichen Verhandlungsleiter Benedikt Elsner. Ich bin sehr gespannt. Er hat versprochen, er macht das. Mal gucken, ob er es überhaupt schafft. Aber wir werden sehen. So, Simon Werner ist heute zu Gast. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Vielen Dank.
Simon, was ist denn dein Lieblingsgetränk im Sommer?
Ja, ich habe eigentlich gar kein richtiges ausgesprochenes Lieblingsgetränk. Wenn ich ich war jetzt die letzten 2 Jahre eigentlich fast durchgehend im Homeoffice. Wenn ich mittags Sonnenstrahlen erhaschen konnte, dann habe ich mich sehr gerne mit einem Kaffee rausgesetzt. Ich trinke meinen Kaffee immer, wie es bei uns hieß, jedenfalls türkisch. Ich weiß nicht, ob das dir was sagt oder ob das den HörerInnen etwas sagt. Türkisch Kaffee heißt einfach nur Kaffeepulver drin und mit heißem Wasser aufgießen. Sehr einfach, sehr pur.
Genau.
Okay. Ich glaube, die in Wirklichkeit ist es Mokka und das müsste dann auch noch ein bisschen anders gemahlen sein und so weiter und so fort. Ansonsten, wenn es schön warm ist, auch gerne ein Störtebäcker Baltic Lager zum Beispiel. Störtebäcker ist eine Stralsunder Brauerei. Ich komme ja aus Mecklenburg ursprünglich mal und das freut mich immer und die machen gutes Bier.
Vor allen Dingen 2 Dinge, die noch niemand hier im Podcast genannt hat. Das zeigt sich schon, was du für ein einzigartiger Gast bist.
Ja,
finde ich wirklich cool. Also ich habe, diese Art von Kaffee, weiß ich gar nicht, ich habe das schon mal getrunken. Es gibt ja Leute, die machen das mit dieser Kanne, dass man es dann so runterdrückt und so. Aber so ähnlich ist also dein Kaffee, den du genießt. Sehr schön. Ja, ich habe mir auch einen kleinen Kaffee zurechtgestellt. Leider nehmen wir auf. Du sitzt in Berlin, ich sitze im Wetter an der Ruhr. Wir sehen uns übers iPad, aber trotzdem wollen wir über ein Thema sprechen, was uns beide beschäftigt, weil wir in einer Blase arbeiten, der sogenannten Bubble. Du arbeitest aber in Berlin.
Ich will mal noch, du hast gesagt, ich sitze in Berlin. Ich sitze zwar bei Berlin, aber eigentlich sitze ich auf dem Dorf. Also vielleicht wird das tatsächlich auch nochmal bedeutsam für unser Thema. Ich lebe tatsächlich nicht in der großen Stadt, sondern das war auch tatsächlich eine Entscheidung damals, als wir hergezogen sind. Sondern auf dem Dorf. Möglicherweise hat das thematische Relevanz. Mal gucken.
Da hast du recht, hast recht. Ich sag das auch immer, weil meine Ausbildungs- oder unsere Ausbildungsstelle, die war ja in, ist in Berlin, beziehungsweise gar nicht in Berlin, nämlich Brandenburg. Man sagt das irgendwie immer so, weil es ganz nah ist. Ja, vielleicht hat das gleich nochmal später irgendwie eine wichtige Bedeutung. Schauen wir mal. Aber mal kurz zu dir. Simon, du bist verheiratet, du bist Theologe. Du bist auch eine Zeit lang wissenschaftlicher Mitarbeiter gewesen, als ich noch Student an der Hochschule war, im Bereich Neues Testament. Und jetzt zurzeit bist du Referent für Bildung im Gemeindejugendwerk, also der überregionalen Jugendarbeit unserer Kirche. Und du bist dort quasi Teil der Akademie des GJW sozusagen. Erklär mal eben kurz für alle, die das gar nicht kennen, was ist das denn jetzt?
Ja, man braucht ja für alles irgendwelche Labels, ne? Wenn man Bildungsarbeit betreibt, sagt man Akademie. Es gibt die evangelisch, also die Akademie Elztal. Dazu gehöre ich jetzt seit kurzem tatsächlich als Teammitgliedschaft. Es gibt im Gemeindejugendwerk die GJW-Akademie und das heißt eigentlich nichts weiter als darunter sammelt sich die Bildungsarbeit irgendwie. Ist ein Label, das man draufklebt. Manchmal sage ich etwas spöttisch, die GJW-Akademie, das bin ich. Aber das stimmt eigentlich so gar nicht, weil ganz, ganz viele Leute bei uns im GJW Bildungsarbeit machen. Und das ist viel großartiger, als wenn ich das nur alleine machen würde. Deswegen kann man auch sagen, das ist ein ganz großer Rahmen sozusagen für vielfältige Angebote.
Okay. Und was kann man, sollte man vielleicht auch über dich wissen, was du machst, wenn du nicht irgendwie dich mit Bildung beschäftigst, Bildung aufbereitest, vorbereitest, lehrst und so weiter?
Och, was müsste man über mich machen? Ich mache wirklich gerne was mit meinen Händen. Also in einem früheren Leben hatte ich mal den Berufswunsch, Zimmermann zu werden. Und ich merke...
Wie unser Heiland.
Wie unser... genau. Und ich merke bis heute, Arbeiten mit den Händen und speziell tatsächlich mit Holz, das fasziniert mich. Das mache ich gerne, wenn ich in Häuser komme, wo tatsächlich sowas verarbeitet ist oder sowas. Auch alte Scheunen, oder so, also wirklich was sehr Handfestes. Das fasziniert mich.
Super. Ja, kann ich gut verstehen. Wobei, das ist überhaupt nicht meine Primärbegabung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde wahrscheinlich dabei stehen und ja, vielleicht irgendwie per Flaschenpost dann das Bier bestellen. Mal schauen. Okay, wir beide wollen sprechen über ein Thema, was ja irgendwie schwierig ist zu greifen, aber gleichzeitig, glaube ich, immer mehr ins Bewusstsein von vielen, vielen Menschen gerät. Eigentlich ist es ursprünglich ein Thema von digitaler Kirche und so alles, was im digitalen Raum stattfindet, aufgeploppt im wahrsten Sinne des Wortes. Wir wollen über die Kirchenbubble sprechen und ich sag mal, was mein Zugang dazu ist und dann interessiert mich auch dein Zugang. Mein Zugang dazu ist, dass ich irgendwann gecheckt habe, als ich in das schöne Brandenburg gezogen bin, um zu studieren. Ach so, alle, die in meiner Kirche sind, also alle Baptisten, sind gar nicht so wie in meiner Ursprungsgemeinde, da wo ich aufgewachsen bin. Und dann, ja, würde man früher sagen, ist ja logisch irgendwie, dass man irgendwie den Horizont erweitert. Man zieht mal raus aus seiner eigenen Stadt und so. Aber ich fand es schon ein komisches Phänomen. Und dieses Phänomen hat mich immer wieder begleitet. Und eigentlich habe ich auch gemerkt, kann ich das auch im Kleinen finden. Also zum Beispiel habe ich als Jugendlicher erlebt, dass ich christliche Freunde hatte und nicht christliche Freunde und ich habe mich gefragt, warum ist dieser Unterschied eigentlich so krass und warum ist das überhaupt so, dass ich in so zwei Lebenswelten unterwegs bin? Ja, und als ich dann im Studium war und gemerkt habe, wow, das ist halt auch noch krass und dann irgendwie Leute auch gesagt haben über so ein, man könnte sagen, Campus mit ganz vielen christlichen Studierenden, die dort leben. Das ist aber auch eine Käseglocke und wir müssten mal irgendwie wirklich nach Berlin reinfahren, in die große Stadt und wirklich mal was erleben, hat das noch ganz andere und viel weitere irgendwie Bedeutung bekommen. Und natürlich gibt es noch andere Themen, worüber wir gleich sprechen wollen, aber irgendwann habe ich gemerkt, es gibt sie wirklich, die Bubble und zwar auch die Bubble unserer Kirche, also eine Riesenblase, die über uns ja, drüber hinweg geht und manchmal merken wir, stoßen wir da an eine Grenze, nehmen das als völlig normal wahr, denken, das ist so unsere Welt, aber darüber hinaus gibt es eben doch noch viel, viel mehr. Aufgekommen ist das Ganze eben im Internet, wo das dann losging, dass irgendwelche Algorithmen herausgefunden haben, was unsere Interessen sind und uns das immer wieder spiegeln. Deswegen kann man zu so Filterblasen im Internet wohl auch Echo, kann man sagen, habe ich recherchiert, weil sie eben das Echo unserer eigenen Leidenschaften, Interessen widerspiegeln und so entsteht eben diese Blase. Und das gibt's nicht nur im Internet, sondern mittlerweile auch im wirklichen Leben. Oder?
Ja.
Hast du das auch so erlebt?
Natürlich. Und ich glaube, das gab es im wirklichen Leben, ehrlich gesagt, eher als im Internet. Also Menschen bewegen sich in Blasen, in Bezugsräumen, in sozusagen in Bezügen, die ihnen Orientierung geben oder die ihnen zumindest vermeintlich Orientierung geben. Das glaube ich tatsächlich, genau. Und wenn ich mich selber angucke, dann merke ich das sehr. Als du mich gefragt hast, ja, Thema Bubble, habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und dachte, ja, wo... Was ist die Herausforderung des Ganzen? Kommen wir vielleicht auch gleich nochmal weiter dazu, aber was ist die Herausforderung des Ganzen, in einer Bubble zu leben und gleichzeitig immer wieder mal den Kopf rauszustecken oder vielleicht sogar Hände und Füße und mal an anderen Stellen zu laufen und so mindestens mal den Versuch zu unternehmen, dass der eigene Horizont so dann doch größer wird oder man Dinge integriert.
Ja, das stimmt. Und da hast du auch recht. Das ist tatsächlich gar nicht so das Neumodischste, was man tatsächlich findet, sondern es hat irgendwie einen neumodischen Namen bekommen. So,
ja,
ne?
Genau.
Was ich total spannend finde und auch gedacht habe, warum will ich mit dir überhaupt darüber sprechen, ist, ich habe wahrgenommen, dass die Präses der evangelischen Kirche, die neue 26-jährige Präses der evangelischen Kirche, bei ihrem Amtsantritt gesagt hat, ihr Motto wäre, wir müssen raus aus der Bubble. Und da habe ich gedacht, hä? Also einerseits fand ich das tatsächlich krass, dass das ihr Motto ist. Dass, da habe ich so gedacht, Und gleichzeitig hat das wieder irgendwie was mit mir gemacht, dass ich gedacht habe, ja, okay, ist das wirklich so ein wichtiges, so ein existenzielles oder auch ganz grundsätzliches Thema? Und ich habe überlegt und habe gemerkt, ja, schon. Also mir geht das auch so, dass ich zum Beispiel durch diesen Podcast festgestellt habe, dass mein Bezugsrahmen unglaublich krass geweitet wurde. Also, dass ich, wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe, die gar nicht zu unserer Kirche gehören oder Themen, die nicht in unserer Kirche verhandelt werden, ich gemerkt habe, so, da habe ich ganz, ganz viel von, viel, viel mehr noch. Also spannende Leute kennenlerne, nicht nur mich mit dem Thema beschäftige. Und dann habe ich gedacht, warum machen wir das eigentlich nicht mehr? Und der Grund ist, weil wir in der Bubble leben, also weil es halt irgendwie nicht automatisch auf uns zukommt. So. Und als ich dann überlegt habe, wen ich dazu gerne mal einladen würde, kam ich auf dich, weil ich nämlich an verschiedenen Stellen war als jemanden, der das erstens reflektiert hat und sagt, ja, ich weiß, dass ich da in der Bubble lebe, aber auch, ich folge dir zum Beispiel auf Twitter oder ich sehe, was du in deiner Bildungsarbeit machst und empfinde dich als jemanden, der öfters mal so eine Tür aufmacht in der Bubble oder auch versucht, die Bubble zu pieksen so oder halt eben auch darüber hinaus sagt, hier, guck mal Leute, ich bin auf der anderen Seite, fühlt sich auch ganz gut an, geht auch sozusagen so. Und das wird mich wirklich interessieren bei ganz unterschiedlichen Themen, wie das für dich ist. So.
Das ist ja eine spannende Wahrnehmung. Also nochmal, das ja. Finde ich wirklich eine spannende Wahrnehmung, weil ich mich so tatsächlich gar nicht unbedingt gesehen hätte, der kleine Versuch, mal aus der eigenen Welt rauszugucken, ich nehme ihn eher, sag mal, wirklich nur als Versuch wahr und merke aber immer wieder, boah, da gibt's so viele Welten, in denen Menschen leben und so viele, wenn man sagen, Inkompatibilitäten, also wo Sachen, Welten einfach nebeneinander stehen und wo ich mir denke, das wäre doch großartig, wenn da mal Leute miteinander ins Gespräch kämen, ja. Also wir können es ja an ganz unterschiedlichen Sachen festmachen. Also alleine, wenn man den Begriff Ökumene nimmt, unterschiedliche Kirchen, wenn die Anna-Nicole Heinrich das so gesagt hat, wie du sagst, dann heißt das ja auf unterschiedliche Weise auch was für uns als andere Kirchen, die mit der EKD gemeinsam unterwegs sind und eben wirklich, wenn es gut geht, gemeinsam unterwegs sind. Und auch für ganz andere Welten natürlich, also nicht nur die kirchlichen Welten. Man könnte jetzt den Fokus größer ziehen zu den anderen Religionen oder auch zu Leuten, die einen ganz anderen Lebensansatz haben und eigentlich neben mir leben. Ja.
Mein Gefühl ist immer, dass ein ganz, ganz wirksames und gutes Werkzeug, wenn man dem denn aufgeschlossen ist gegenüber, ist halt eben eine kritische und auch eine selbstkritische Auseinandersetzung. Darüber kommt man raus aus der eigenen Bubble, sich hinterfragen und so, weil automatisch die Perspektive dann ja eine andere wird. Damit haben wir Christen ja manchmal schon allein ein Riesenproblem, uns selbstkritisch zu reflektieren. Und als ich dann weiter darüber nachdachte, habe ich gemerkt, naja, das ist aber auch natürlich dein Job, ne? Als Bildungsreferent, Selbstkritik. Ich gehe mal davon aus, dass für dich Theologie die nicht einzige, aber eine Funktion hat, eben selbstkritisch auch mit Kirche umzugehen, also als Wissenschaft. Und das war so mein Ansatz, dass ich gedacht habe, wie kommt das eigentlich beim Simon, dass er so quasi dass er das so oft macht oder dass du oft so diese Perspektiven auch annimmst. Und dann habe ich noch gedacht, du bist aber auch jemand, der natürlich echt interessiert ist an anderen Menschen, ne?
Wenn das so wirkt, freut mich das.
Nicht nur an Holz.
Nein, also ja, das sind ja Sachen, die kann man sich nicht selbst sagen und es wäre unanständig, sie über sich selbst zu sagen. Und gleichzeitig versuche ich das, ja, natürlich versuche ich sozusagen interessiert zu sein an Menschen, an Lebenssituationen, Lebensentwürfen und so. Genau, also ja, woher kommt das? Weiß ich auch nicht. Also wenn du sagst mit dieser Beschreibung, Theologie ist eine Funktion, kritische Funktion der Kirche, ja, würde ich sagen, ja, genau, das ist eigentlich etwas. Man muss den Glauben bedenken. Das ist nicht das Einzige, was man mit dem Glauben machen kann. Vielleicht auch gar nicht das Erste, was man mit dem Glauben machen kann und vor allen Dingen auch nicht das Letzte, was man mit dem Glauben machen kann, aber es ist etwas. Und ich glaube, ohne dem ist der Glaube zumindest in gewisser Weise in Gefahr, schief zu werden. Das erlebt man manchmal, das erlebt man in unserer Kirche, das erlebt man dann auch in anderen Kirchen oder so, aber diese Art etwas hinterfragen, sagen wir mal, zu bedenken, mal sich hier hinzustellen und zu gucken, wie sieht's denn von hier aus, mal sich woanders hinzustellen, zu gucken, wie sieht's denn von da aus, das ist, glaube ich, schon eine ganz wichtige Funktion, ja.
Ja. Erzähl uns doch mal kurz, wo kommst du her, geistlich, christlich, kirchlich?
Ich habe die Ehre, aus einer christlichen Familie zu kommen und die da auch ziemlich viel mitbekommen zu haben, was christlicher Glaube, ich sag's mal jetzt, in seiner Weltzuwendung und im Alltag bedeuten kann. Vielleicht ist das ein bisschen kryptisch ausgedrückt. Das heißt, ich komme von einem kleinen Dorf in Mecklenburg. 200 Menschen haben da gelebt, davon 120 Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen. Und da gab es nämlich ein Wohnheim, so sagte man damals, jedenfalls, heute würde man das, glaube ich, anders sagen. Und meine Eltern haben da gearbeitet. Die sind in den 80er Jahren aus Sachsen ausgewandert und dorthin, sondern in den 70er Jahren, Entschuldigung, dieses Leben ist schon länger, als ich dachte. Und haben da in gewisser Weise eine Lebensberufung gefunden und haben da in diesem Dorf gearbeitet mit diesen Menschen und ich bin da aufgewachsen. Meine Geschwister und ich, wir sind da aufgewachsen mit einer völligen Normalität. Und damals als Kind habe ich darüber auch nicht nachgedacht. Später und je weiter entfernt ich davon war, desto mehr habe ich eigentlich darüber nachgedacht, was mir damit an Gutem und an, sagen wir mal, an selbstverständlicher Achtung Menschen gegenüber doch vorgelebt wurde. Und das beschäftigt mich immer mal wieder. Natürlich habe ich dann auch in Gemeinde gelebt und erlebt und so weiter, durchaus ernsthaft und man könnte heute sagen, auch durchaus konservativ wurde mir das beigebracht und so weiter. Da habe ich mich auch von vielem in der Zeit weiß ich nicht, verabschiedet im Sinne von, ich habe versucht, es zu reflektieren, habe versucht, auch nochmal andere Perspektiven einzunehmen. Und das Theologiestudium prägt einen dann genau in dieser Hinsicht. Also man stellt halt Fragen. Ne? Und das pastorale Dasein, ich war ja dann 6 Jahre Pastor einer Gemeinde in Nordhorn und auch das stellt nochmal deutlich Fragen. Also gerade, wie gehen Menschen mit dem Leben um und was bewegt sie? An der Stelle, wo man mit Menschen sitzt und einen verstorbenen Menschen zu betrauern hat und sich Lebenswege, dann gemeinsame Lebenswege oder auch die Lebenswege dieses Menschen anschaut, finde ich, da wird es nochmal ganz, ganz, ganz deutlich. Also schafft man es sozusagen dann, das Individuelle zu schätzen und wirklich, na, man könnte schon auch sagen, im Licht Gottes sich wohlwollend anzugucken, dass das, glaube ich, ist in meiner Biografie immer wieder wichtig gewesen. Das verorte ich jedenfalls da. Dafür bin ich dankbar, dass ich das erleben durfte. Das merke ich, dass mich das prägt und dass mich das bis heute auch, naja, immer mal wieder auf der reflektierenden Ebene beschäftigt.
Wenn du sagst, wohlwollend angucken, verstehe ich. Was heißt dann für dich im Licht Gottes?
Na, erstmal würde ich sagen, das heißt vielleicht das Gleiche. Also menschliches Leben kann ja nach allen Regeln der Kunst scheitern. Und ich gucke mir mein eigenes Leben an und bin manchmal dankbar, dass ich noch nicht die ganz großen Scheiternserfahrungen gemacht habe. Und kleine habe ich zuhauf gemacht an unterschiedlichsten Stellen. Und Und ich jedenfalls bin doch auch immer wieder in meinem Kopf mit dem Bild, und das ist ein Zerrbild, mit dem Bild unterwegs. Mensch, das muss doch gelingen, das muss doch gelingen. Aber was passiert in dem Moment, wo was nicht gelingt? Was ganz Kleines oder auch dann was Größeres? Was passiert dann? Und ich finde, da wird tatsächlich christlicher Glaube, christliche Botschaft unglaublich relevant und unglaublich menschennah. Und ich merke, da sind mir manchmal dann irgendwelche Diskussionen über etwas total egal, weil es gerade jetzt hier darauf ankommt, mit einem Menschen oder vielleicht auch anderer Menschen mit mir wohlwollend auf Leben zu gucken und miteinander zu sagen, ja, das ist das Leben, was wir teilen, und da gibt es das alles. Und christliche Botschaft, glaube ich, meint, Gott sitzt mit am Tisch, guckt sich das an und sagt, ja, ich bleib auch hier, keine Angst. Also ihr müsst keine Angst haben, dass ich jetzt flüchte vor lauter, das geht aber so nicht oder so etwas.
Ja, finde ich schon direkt richtig einen guten, spannenden Gedanken, wenn man sich überlegt, das ist ein Tisch, wo du hinkommst, und da steht vielleicht ein Tisch, der ist gar nicht in so einer Bubble, oder der ist auf zwei Seiten von einer Bubble oder vielleicht auch außerhalb deiner Bubble oder so. Schon mal allein die Entdeckung zu machen, wovor viele Leute ja Angst haben, wenn ich mich aus meiner Bubble rausbewege, da ist Gott vielleicht nicht. Obwohl man eigentlich weiß, dass das Quatsch ist. So, das ist schon mal, finde ich, ein erster Schritt, in diesem Vertrauen durch die Welt zu gehen, zu sagen, vielleicht entdecke ich Gott ja auch woanders, an anderen Tischen und so weiter. Ne? Mhm. Wir reden jetzt aber schon so über, wo kann man irgendwie auch aus der Bubble rausgehen, aber habe ich auch so verstanden, dass du da was in deiner Biografie sehr Wertvolles mitbekommen hast, dass das für dich geht? Hast du denn Grenzerfahrung gehabt, also von dieser Bubble, wo du gemerkt hast, da ist irgendwie, hab ich richtig gemerkt, oh Mann, da ist drin, da ist draußen so?
Ja, sicher, also andauernd. Also Grenzerfahrungen vor allen Dingen deswegen, weil ich mit Unterschieden nicht umgehen konnte, glaube ich. Also das waren mir bis, also immer wieder die Grenzerfahrungen, vielleicht die Grenzen meiner eigenen Fähigkeit, mich irgendwohin bewegen zu können und sprachfähig zu sein. Also ich bin tatsächlich mit einem, wenn man das so sagen kann, dualistischen Weltbild aufgewachsen, und da ist es ganz klar drin draußen, ja. Als Pastor habe ich versucht, diese Grenze möglichst, soll ich sagen, einzureißen. Das klingt vielleicht zu krass oder zu, weiß nicht. Aber schon diese vermeintliche Grenze, die in unserer Frömmigkeit, glaube ich, auch eine deutliche Rolle immer wieder gespielt hat, diese Grenze nicht zu groß werden zu lassen, beziehungsweise auch mir selbst und anderen Menschen zuzumuten, sie zu ermutigen, da nicht eine Grenze zu sehen. Ich erinnere mich bis heute, das war inzwischen ist fast 10 Jahre her, eine Gemeindeleitungsklausur, wo wir genau über solche Sachen gesprochen haben, und jemand das auf das Bild brachte und sagte, es geht nicht um den Zaun, den wir irgendwo um die Weide bauen, sondern um den Brunnen, den wir graben und wo wir die Leute hineinladen und sagen, hier ist was, das könnte wichtig sein. Auf den Zaun kommt es gar nicht an. Und ich merke aber gleichzeitig, dass es für mich eine Herausforderung ist, immer wieder. Also du hast mich so galant vorgestellt und was weiß ich, aber ich merke schon, das ist eine deutliche Herausforderung, ja. Also
ja, klar.
Ja.
Ja, ich habe das auch selber gemerkt. Also man möchte gerne vom Kopf her viel, viel weiter, offener und auch, ich sag jetzt mal, wie so ein, ja, viel mehr Brunnenbauer sein, kann man sagen. Und trotzdem bleibt man ja manchmal hängen und denkt, ich mir doch noch mal den Zaun angucken, so, ne? Also das verstehe ich jetzt nicht. So. habe ich auch tatsächlich erlebt. Also für mich eine der eindrücklichsten Folgen hier in diesem Immer-Sommer-Podcast, das habe ich schon oft gesagt, war die Folge über Rassismus mit Carla, weil ich gemerkt habe, dass ich innerhalb der Aufnahme gelernt habe, wo auch meine inneren Grenzen sind, und dass ich so offen und weltliberal ich mich auch selber sehe, gemerkt habe, huch, da steckt aber viel an Prägung, und das auch sich selbst dann wieder im Lichte Gottes, so wie du gesagt hast, sehen und zu sagen, ja genau, also ist doch schön, dass du den Weg gehst, aber du darfst da natürlich auch irgendwie noch nicht sofort sein, wo du gerne hin willst. Ne? Ja. Also finde ich auch sehr, sehr wichtig.
Das ist krass, oder? Diese Selbstentdeckungen, also wo man, also kenne ich auch, oder ich könnte mir vorstellen jedenfalls, wie es dir in dem Moment ging. Mir geht es jedenfalls genau des Öfteren auch so, dass man solche Selbstentdeckungen macht und denkt, oh, da sehe ich aber zum Beispiel den kleinen Rassisten in mir und da merke ich, da muss ich noch ganz, ganz viele Schritte gehen und bewundere Leute tatsächlich, die diese Schritte gegangen sind. Versuche, also manchmal ist ja die größte Weisheit, einfach mal die Klappe zu halten und sich nicht in jeder Situation zu allem und irgendwie zu äußern und denke dann manchmal, oh, sei leise und lerne, ja, also so und höre zu, was Menschen in ihrem Leben beschäftigt, was sie erlebt haben und wie sie daraus auch Schlüsse ziehen und dann vielleicht auch die Übertragungsfrage, was bedeuten diese Schlüsse, die andere Menschen für sich gezogen haben, eigentlich für mich und
Ja, total. Finde ich auch. Also dieses Zuhören, dieses und natürlich gehört auch dazu, sich selber auch überprüfen wollen. Ne? Ja. Also finde ich auch einer der schwierigsten Dinge in Diskussionen, gerade wenn so Streits oder auch Streitfragen, Konfliktfragen aufkommen. Wie gehe ich damit um, wenn ich merke, mein Gegenüber hat nicht diese Offenheit, jetzt drüber nachzudenken. Es geht ums Recht haben. Also das finde ich super schwierig, auch aktuell in so vielen Diskussionen, die wir in Kirche und außerhalb von Kirche haben, dass man ganz oft, finde ich, wie so eine Art Vorgespräch eigentlich machen müsste, zu sagen, treffen uns jetzt hier, sind wir beide offen dafür. Und natürlich gibt es nicht, das muss man ja auch sagen, diese Offenheit bei jedem, dass man jetzt irgendwie bei Null anfängt. Das stimmt ja einfach nicht. Die Frage ist ja eher vielleicht auch, wie viel Veränderung ist überhaupt möglich? Oder ja, gibt es bei dir die Offenheit, dass sich was verändert? So könnte man vielleicht sagen, so, ne? Und macht man das, wenn nicht? Also diskutiert man, wenn nicht, sozusagen so, ne?
Also, was man ja, finde ich, zur Ehrenrettung der Bubble noch sagen muss, ne? Sie gibt ja unglaublich viel Sicherheit und Komfort. Also man sagt ja auch Komfortzone oder sowas verlassen oder eben nicht verlassen. Anderes Bild für dieses Ding. Und das merke ich ja auch. Und das merken, glaube ich, alle. Ich kann auch nicht die ganze Zeit im Modus, ich muss meine Komfortzone verlassen, unterwegs sein. Ich muss schon mal auch da sein, wo ich sagen kann, hier kenne ich die Regeln, hier weiß ich, wie es lang geht, so. Und das ist vielleicht bei unterschiedlichen Leuten unterschiedlich ausgeprägt, weiß ich nicht genau, aber die ein wenig bei sich sein und wissen, wo kriege ich meine innere Sicherheit, Stabilität her und wo kriege ich vielleicht auch die Ressource her, mich dann wieder irgendwo über einen Tellerrand zu beugen und mal weiter zu gucken.
Hat das was für dich mit deinem Auftrag zu tun, Bildungsarbeit zu machen?
Ja, das hat schon was zu tun. Also ich würde sagen, Bildung ist, muss davon leben, anstelle anderer denken zu können und zu wollen, vor allen Dingen zu wollen und sich darum zu bemühen, es zu können. Das würde ich schon sagen. Ich würde nicht sagen, dass ich das mache, weil ich irgendwie einen Hut für Bildung aufhabe. Ich würde andersrum jedenfalls sagen, ich denke, ich würde es auch an anderen Stellen machen. Und das habe ich auch gemacht. Also gerade in der Zeit in Nordhorn als Pastor habe ich das immer wieder versucht. Und es ist ein Versuch, ja. Und es ist immer wieder die Rückschau und denken, oh, da hast du nicht gemacht, da hast du es nicht gemacht und da hast du es auch nicht gemacht und so. Und es mag noch viele mehr Situationen geben, wo ich nicht mal weiß, dass ich es nicht gemacht habe und selbstverständlich über etwas hinweggeholzt bin, was vielleicht ganz genau zu bedenken gewesen wäre. Aber Bildung, glaube ich, gelingt dort am besten, wo man versucht, anstelle anderer zu denken. Ich habe irgendwann mal das als eine Definition für Aufklärung gehört. Aufklärung bedeutet, anstelle anderer denken zu können. Und ich würde mal etwas abschwächen und sagen, vielleicht auch erstmal nur zu wollen und sich das zuzumuten. Dann geschieht, glaube ich, Bildung in ganz guter Art und Weise.
Ja, finde ich super. Ich habe in den letzten Jahren ganz viel Respekt und Wertschätzung empfunden für dieses Wort Bildung. Also es hat mir auch eine Frau hier aus der Gemeinde näher gebracht und eine Zeit lang habe ich immer gedacht, oh ja, ja, genau. Ne? Weil Bildung ist so, mit Lernen war das bei mir in Verbindung, dass es aber eine ganz, ganz tolle Wirkung hat, dieses Freiwerden, unterschiedliche Perspektiven, Menschen befähigen, Menschen begaben und so. Klar ist einem das irgendwie bewusst, aber dass das ja so ein gutes Werkzeug ist, finde ich, und für mich auch letztlich was schöpferisch angelegt ist in uns, eine ganz, ganz tolle Sache, finde ich ganz gut und hat immer mehr Bedeutung gewonnen. Und an der Stelle habe ich aber auch gemerkt, in welcher Bubble ich war, nämlich, dass ich auch herkomme von so einem, Bildung ist ja nicht alles, es gibt doch auch noch Spiritualität, und es wurde auch so entgegengestellt, also du hast gerade eben dualistisch gesagt, und mir wurde dann auch suggeriert, ne, wenn du dich zu sehr in diese Fragen verhedderst und Bildung und das alles ganz toll findest und so, dann verlierst du auch ein bisschen an Sicherheit, so, ne? Und die eigentliche Antwort ist ja, ja, aber nicht so viel, dass du nicht mehr existierst, so, ne? Und das finde ich ganz krass, auch als eine Erkenntnis, aber auch nochmal irgendwie so dieses, könnten das nicht noch mehr Menschen so begreifen und auch verstehen, dass es tatsächlich etwas ist, was uns wirklich gut tun kann. Jetzt gibt es aber ein Problem, habe ich festgestellt. Es gibt in unserer Welt Menschen, die sind super gebildet, die sind sehr informiert, die sagen, dass sie wissenschaftlich arbeiten und leben. Und in Diskussionen völlig andere Meinung haben und eher, nach meiner Wahrnehmung, die Bubble-Grenze immer härter ziehen und mit ihrer Wissenschaft Leuten tatsächlich genau das Gegenteil, beibringen oder vielleicht auch bewirken bei ihnen. Und das kann man, finde ich, am besten festmachen an so Streitfragen. Also da, wo ich jetzt in meinem ganzen Horizont nach meinem Outing auf verschiedene Bubble getroffen bin, habe ich in der Summe am meisten offene Menschen, die wirklich was wissen wollen, gefragt. Ich habe mal ein Erlebnis gehabt, wo ich in einen Hauskreis eingeladen worden bin, und ich habe mich geöffnet und habe auf die Wirkung von Bildung in, ich sage jetzt mal, ganz auch persönlicher und mit lebensbeispielhafter und auch mich öffnender Weise gesetzt. Und am Ende wurde dann in einer Abschlussrunde mir nochmal erzählt, warum das, was ich erlebt hatte, da wo ich am Anfang vermeintlich der Profi war, der Eingeladene, warum das trotzdem alles eigentlich nicht richtig ist. Und das kam nicht in Botschaften von, ich verstehe das nicht oder ich kann das nicht so sehen oder das, du magst ein Beispiel sein, aber es ist für mich so, also es wurde eher so mir präsentiert als, das hast du, das sehe ich aber trotzdem nicht so und das kann ich dann auch so stehen lassen. Es hatte auch ein bisschen was leicht Übergriffiges und da war ich so perplex und habe gedacht, ach krass, das ist auch Bubble, ne? Wenn man seine eigene Bubble so klein zieht, dass man sagt, also es kann vielleicht noch an die Grenze von uns als Kirche gehen, aber viel weiter geht das hier gar nicht, so verstanden. So, ne? Kennst du auch solche Situationen?
Auf jeden Fall.
Und wenn ja, welche?
Ist das Bubble oder ist das Haltung? Also ich bin manchmal versucht zu sagen, das ist auch eine Art von Haltung, individueller Haltung. Also wenn Menschen sagen, ich habe hier verstanden und nur das, was ich verstanden habe, das ist auch alles andere, alle anderen brauchen sozusagen meine Nachhilfe. Das begegnet mir gelegentlich und ich merke, dass ich da manchmal sehr müde werde. Ich kann ich kann das in individuellen Fällen sogar nachvollziehen. Ja, deswswegen habe ich es vorhin nochmal so gesagt, Bubble gibt Sicherheit und so weiter. Mhm. Und das merke ich auch, das habe ich selbst auch an unterschiedlichen Stellen des Lebens gemerkt, dass ich Situationen brauchte und sagt, so, ich brauche hier einen kleinen Rückzugsort oder sowas, wo ich noch weiß, was gilt. Dann verstehe ich das, aber alleine das auch zu verbalisieren oder das zumindest, das hat ja auch was mit der persönlichen Haltung zu tun. Mhm. Und ich glaube schon in dem Moment, wo jemand sagt, ich kann das, was du sagst, jetzt nicht in mein ganzes Denkkonzept einbauen. Das tut mir leid. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann. Ist eine andere Aussage als so, wie du es zitiert hast, ja. Und aber allzu oft, glaube ich, wird es genau so, also passiert es genau so, wie du es beschreibst. Und an ganz unterschiedlichen Themen, an ganz unterschiedlichen in ganz unterschiedlichen Situationen, auch in ganz unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen, glaube ich. Du hast die Hochgebildeten angesprochen. Also das ist nicht nur eine Begebenheit, die man machen könnte, wo man vielleicht denkt, naja, okay, hier hatte einfach noch niemand Berührung mit einer bestimmten Lebenssituation oder mit einem bestimmten, weiß ich nicht, aber also ich, wenn ich jedenfalls versuche, die Welt wahrzunehmen, dann denke ich, oh, ich sehe das an so unterschiedlichen Stellen, ja, an so unterschiedlichen, in so unterschiedlichen Situationen, dass ich manchmal ein bisschen erschrocken bin.
Ja, und natürlich das ist übrigens ein guter Punkt, den du reingebracht hast, gerade dieses die Frage auch von Milieus, weil wir reden die ganze Zeit über Bildung und Denken und so, was manchen Milieus in unserer Gesellschaft viel mehr liegt und Schwerpunkt ist, und andererseits es Milieus gibt, wo das nicht so ein, ja, das ist ja kein Wert, was ist das, wo es vielleicht auch andere Formen von Bildung gibt. Also Bildung kann ja auch irgendwie nicht nur auf einer akademischen Art und Weise stattfinden, wenn wir Bildung vielleicht auch im Sinne eines Lernens vom Leben wahrnehmen, dann gilt das da ja genauso, und trotzdem ist in der Kommunikation her in allen Milieus eben es möglich, diese Haltung zu finden, so ey, wenn du in meine Bubble piekst, dann ist hier so richtig was los, so, ne, mit unterschiedlichem Ausgang. Ich habe bei diesen Konfliktfällen gedacht, natürlich, also wenn wir es jetzt mal konkret machen, das sind natürlich so Sachen wie alle ethischen Fragestellungen, sehr interessant, natürlich auch in Zeiten von Corona, was ist, wie krass es ist, was sich da für Bubbles gebildet haben auch, ne, und wie man nachweisen kann, was das schon nicht nur mit Bildung, sondern auch meinem eigenen Konsum zu tun hat. Hängt natürlich an der Stelle zusammen, aber ich habe eine interessante Doku geguckt, wo dann eben bei vielen, die so als Schwurbler bezeichnet werden, tatsächlich mal sehr offen gefragt wurde, womit habt ihr euch eigentlich nur bei der Plattform, ich glaube, es war YouTube oder so, die letzten Monate beschäftigt, und man hat herausgefunden, dass der Algorithmus genau funktioniert hat. Also die Echokammer hat es quasi geschafft, dass Menschen, man kann sagen, sich radikalisiert haben, so. Und da ist jetzt halt die Frage, wer ist da eigentlich noch am Drücker, ne? Also ist es irgendwie, ja, ist es, hat der Mensch da noch Kontrolle in dem Sinne, ne? Ich würde immer sagen, eigentlich ja, aber das ist tatsächlich eine krasse Frage heutzutage, was vielleicht unsere Bubbles auch verstärkt, ne?
Ja, also das ist ganz sicher eine Frage. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz große gesellschaftliche Frage der nächsten Jahre und Jahrzehnte vielleicht sogar. Ich habe hier neben mir liegen und mich in der Vergangenheit ein bisschen damit beschäftigt, Felix Stalder, Kultur der Digitalität. Da geht es genau um solche, um solche Fragestellungen. Ja, was bedeutet denn das für uns, wenn da aufeinander Bezug genommen wird? Er benutzt den Begriff Referenzialität und solche, versucht dieses Phänomen zu fassen, dass da eben auch Algorithmen und die Algorithmizität der Dinge da aufeinander bezogen wird. Wie gelingt es da, Bubbles zu reflektieren, die da rauszukommen? Und ich gleichzeitig denke ich, naja, also ein paar unterschiedliche, also sich aktiv ein paar unterschiedliche Einflüsse im Leben zu suchen und dem zuzuhören, ist ja eigentlich auch gar nicht so schwer. Meine Kollegin sagte irgendwann mal, das vor 2 Jahren oder sowas, und da musste ich lange drüber nachdenken, die liest sehr, sehr, sehr viel, also viel, viel mehr als ich, und hat irgendwann gesagt, ich lese dieses Jahr nur noch schwarze Autorinnen. Und als ich das erste Mal gehört habe, habe ich also gar nicht so richtig erkannt, was das für eine klare und krasse Entscheidung war. Yeah. Und wir kamen immer wieder mal darüber ins Gespräch, und ich bewundere das, weil dahinter genau die Entscheidung steckt. Ja, ich weiß, meine Sicht ist eingeschränkt, die kann gar niemals universell sein, aber ich kann natürlich was tun dafür, dass ich diese Sicht ausweite, auch deutlich enorm ausweite. Und das war so ein Satz, wo ich dachte, ah, guck, ja, ich suche mir jetzt ganz bewusst Quellen, Einflussquellen, die ich in meinem eigenen Leben nicht abbilden kann. Ich lese jetzt Erfahrungsräume, Romane, Kurzgeschichten, was weiß ich was, von Menschen, die überhaupt gar nicht in meine Sozialisation, Herkunftssprache und so weiter passen. Das hat mir viel gegeben oder gesagt, dieser kleine Satz, ja. Und sie hat nicht gemeint, mach du das mal auch, oder wollte mich damit überhaupt nichts belehren. Ich habe da aber sehr viel gelernt von ihr und dachte, ja, genau, ja, das ist eine Strategie. Ich entscheide mich ganz bewusst. Und natürlich kann ich sagen, ich gucke die Tagesschau, und natürlich kann ich sagen, ich lese daneben auch noch eine Tageszeitung. Ich kann auch noch eine zweite lesen. Ich kann auch sagen bei Twitter, ich folge mal auch ein paar Leuten, wo ich eigentlich gar nicht weiß, ob ich jemals mit denen interagieren werde. Aber ich nehme wahr, was die denken und was in deren Wirklichkeitswahrnehmung einfach wichtig ist. Und vielleicht ändert sich dadurch meine Wirklichkeitswahrnehmung auch.
Ja, sehr gut. Also sehr gut im Sinne von nicht gute Bewertung dieses Beitrags, sondern sehr gut, weil ich bei mir gerade merke, dass eigentlich wünsche ich mir das auch mehr. Also natürlich habe ich sowas wie, dass ich mir durch den Podcast zum Beispiel wirklich einen Ausbruch meiner Bubble erlaube. Und trotzdem, wenn ich jetzt mal meine GästInnen durchgucke der letzten Male, sind ja viele Leute auch aus meinem Netzwerk so, ne? Und wenn ich da rausgehe, dann gehe ich schon einen Schritt weiter, und das kostet immer mehr Energie. Das ist ja das. Also natürlich kenne ich den Gewinn. Aber es kostet mich eben zum Beispiel den Verzicht auf andere AutorInnen oder wenn ich die Zügel in der Hand halten will, zu sagen, ich mache was anderes, ich folge jetzt mal dem Account oder ich lese mal die Zeitung und so weiter. Und es heißt nicht, das kann man ja auch sagen, dass man sagt, ich gehe mal raus aus der Bubble und lese mal hier die schlimmste Zeitung, die kann man ja trotzdem weglassen. Ne?
Genau, das kann man getrost, genau. Also ich glaube, bevor man sich das Schlimmste gibt, gibt es ganz viel Gutes tatsächlich, was ganz verschiedene Sichtweisen widerspiegelt.
Ja.
Und was heißt es, anstelle anderer denken zu können, denken zu wollen? So habe ich vorhin immer wieder mal unterschieden. Ich würde ja sagen, wenn man Menschen gerecht werden will und wenn man Menschen zugewandt gegenüber sein will, dann ist das eigentlich fast eine Pflicht, das zu versuchen. Niemals zu behaupten, das kann ich. Ja, das wäre völlig schräg, wenn jemand behauptet, kann ich, weiß ich, so, ja, der ist wieder nur bei sich selbst. Aber das zu wollen, zu versuchen, zu fragen, hinzugucken und vielleicht auch den inneren Urteilsgeber mal aufmerksam wahrzunehmen, aber ihm nicht jedes Mal die Bühne zu überlassen und zu sagen, ja, ich weiß schon, wie das zu beurteilen ist, sondern vielleicht auch zwei, drei Schritte wegzugehen von dem und zu sagen, ach, ich muss mir nochmal anders angucken.
Es ist auch interessant, also ich habe das in meiner eigenen Reflexion nochmal festgestellt, nach meinem Outing bin ich irgendwie in eine andere Bubble geraten. Und das war sehr automatisch. Das war auch schmerzhaft, weil man die andere Bubble verlässt, und das geht nicht ohne Schmerz, also nicht immer, wahrscheinlich geht es manchmal schon ohne Schmerz, aber und gleichzeitig habe ich gemerkt, und das ist das Interessante, ich habe das auch bewusst gemacht an manchen Stellen, weil ich eine Sicherheit brauchte und in einer eher ich meine, so mega konservativ war meine Bubble jetzt auch nicht vorher, aber vielleicht schon, keine Ahnung, es sind ja auch Containerbegriffe, aber ich habe das zumindest bei mir festgestellt, wie interessant es ist, dass ich auf einmal mit Leuten spreche und dass Leute mich sogar einladen in eine andere Bubble und sagen, hey, weißt du was, nur dass du das weißt, bei mir ist Sicherheit, oder bei mir, ne, hier, ich weiß jetzt, was für dich gerade das an Bedeutung hat und so. Und gleichzeitig, das ist nämlich die andere Sache, habe ich immer gedacht, naja, es gibt jetzt auch Leute, die sagen, ja, war ja klar, dass du jetzt mit denen rumhängst und oder das ist jetzt deine Bubble, weil die bejahen ja jetzt deinen Lifestyle. In Klammern, es ist mehr als ein Lifestyle, Klammer zu. Und gleichzeitig aber zu merken, da in dem Bezugsrahmen mit diesen Personen, die zu mir gesagt haben, ich verstehe das, ich habe Erfahrung da drin, ist eine Weiterentwicklung passiert. Und was dazu gehört, ist nicht, dass ich die eine Bubble verlassen habe, weil die schlecht war, die gibt's ja immer noch, sondern ich kenne die, ich bin da an eine Grenze gestoßen Und ich brauchte eine andere Bubble. Deswegen war das echt wie so ein, boah, krass, durch die Grenze geschossen zu werden. Und gleichzeitig aber auch zu merken, was für eine schöne Erfahrung, dass man eine Weiterentwicklung erlebt. Aber das würde ich definitiv sagen. Also bis hin zu meiner eigenen Theologie, wo was rund geworden ist, wo ich gemerkt habe, oh wow, da habe ich auch noch mal weitererlebt, viel, viel mehr. Und das war wirklich eine für mich richtig, richtig gute Erfahrung. Insofern, ich glaube auch, dass es sich nicht nur lohnt, sondern dass man halt auch sehr persönlich und existenziell erfahren kann, was das im Leben bedeutet, wirklich diese unterschiedlichen Erfahrungsräume auch mal einzugehen und die Bubble so zu durchbrechen. So, ne? Jetzt werden sich viele HörerInnen aus unserer großen Kirchenbubble fragen, Simon, du hast es doch auch vor kurzem erlebt, dass du an die Grenze gestoßen bist. Du warst Co-Autor bei einem Buch und ich finde, das ist ein ganz krasses Beispiel dafür, dass man auf einmal gemerkt hat, oh, da sind irgendwie so Blasen aufeinander getroffen. So, es gab einen Konflikt irgendwie, dieses Buch wurde nicht von allen gut gefunden. Du hast es mit den besten Absichten geschrieben, das weiß ich. Kannst du uns kurz reinnehmen, was das für ein Konflikt war und was das mit der Bubble zu tun hat?
Ja, kann ich. Also du meinst wahrscheinlich das Buch Glauben, Lieben, Hoffen. Das haben wir, also ich bin mit Herausgeber, habe auch ein paar Stückchen da drin geschrieben. Wir haben das gemacht als Gemeindejugendwerk und mit Kollegen tatsächlich in diesem Fall nur aus den freien evangelischen Gemeinden. Genau. Und es soll an 103 Fragen christlichen Glauben erklären. Und wenn man anfängt, christlichen Glauben zu erklären, gibt es immer Leute, die sagen, nee, so würde ich das aber gar nicht erklären. Und so wie du das hier gerade schreibst, finde ich das aber gar nicht gut. Und aber es gibt auch andere, die sagen, vielen Dank für diesen Beitrag. Das hilft mir sehr, nochmal selber meine eigene Prägung und Bubble zu reflektieren und hilft mir, manches in Worte zu fassen, was ich so bisher vielleicht gar nicht in Worte fassen konnte, aber irgendwie drängte es mich in diese Richtung. Genau. Ja, da haben wir möglicherweise so eine Grenzerfahrung. Naja, ich will das nicht zu sehr stilisieren oder so etwas. Dieses Buch hat, das war interessant, tatsächlich entweder ganz schlechte oder relativ ganz gute Bewertungen bekommen. Ja. Und das zeigt zumindest, dass es in gewisser Weise polarisiert hat, ja.
Und es hat polarisiert, weil es Leute gegeben hat, die gesagt haben, das ist so weit weg, dass es eigentlich gar nicht mehr den Glauben beschreibt, was ja, also erstmal schon auch frech ist, das so zu sagen, weil es eben gar keine Offenheit zeigt, ne? Aber schon die Offenheit hatte, dass Leute sich damit auch auseinandergesetzt haben, auch gesagt haben, da ich habe mir das durchgelesen und so und trotzdem blutete ihr Herz oder ihr Ohr, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie gesagt, das geht für mich gar nicht. Diese Erfahrung, dass das Leute so gesagt haben und auch das, was du glaubst und was du besprochen hast, also auch wirklich so zu merken, boah krass, da sind Leute, die, ja, wie kann man das sagen, die sind so gar nicht in meiner Bubble oder so. Wie war das für dich?
Naja, man ist ja dann doch auch gemeinsam in einer Bubble, ja. Ich merke das tatsächlich, wenn ich manchmal über Kirchen oder über unsere Kirche oder sowas etwas von ganz extern lese. Und wenn dann wieder mal irgendwo ein Beitrag erschienen ist in Wort oder Bild oder Schrift über die Evangelikalen, das ist ja oft so ein Schlagwort, dann merke ich, oh, wir sind ja alle in einer Bubble, jedenfalls in einer zugewiesenen Bubble. Und ich in mir rumpelt es dann tatsächlich und ich denke, ah, nee, das ich hätte da noch ein paar Worte zu sagen. Ich möchte mich bitte erklären möchte bitte Gelegenheit dazu haben, das zu tun. Und gleichzeitig, ja, merkt man auch in dieser relativ kleinen, es ist ja, also wenn man die christliche Welt in unserem Land anguckt, ist es ja dann doch auch eine vergleichsweise kleine Welt, jedenfalls diejenigen, die sagen, oh, dazu muss ich mich aber mal vernehmlich äußern und so weiter. Und da gibt es dann eben auch welche, die dann ganz deutlich sagen, na, so geht's aber nicht. Und und das ist natürlich bei uns angekommen. Und ich merke, dann ist es eine Herausforderung. Also wir sprachen vorhin über dieses Bildungsideal, ja, anstelle anderer denken zu können. Und ich versuche das und merke, ja, aus eigener biografischer Entwicklung kann ich sogar nachvollziehen, warum man an solche Punkte kommt, warum man das so sagt. So, dann würde ich sagen, na gut, ich bin in meiner biografischen und theologischen Entwicklung an eine andere Stelle gekommen und tatsächlich würde ich auch Dinge anders gewichten und daraus folgt, dass ich sie anders sage und dass ich auch, also dass ich andere Formulierungen wähle, dass ich vielleicht auch die Inhalte anders anders darstelle oder so. Und gleichzeitig gucke ich dann an eine andere Ecke der großen oder dann eben gar nicht so großen christlichen Bubble und denke, das, was wir da gemacht haben, ist jetzt nicht so was Neues. Ja, also wirklich nicht. Und aber offensichtlich sind damit zwei Universen, die immer schon nebeneinander gelebt haben, an einer Stelle mal zusammengestoßen. Ich weiß es nicht.
Ja, also es hat viele Leute, sag ich jetzt mal, in unserer großen Bubble, wie du sagst, auch tatsächlich gewundert, ne? Also so. Und jeden unterschiedlich, ich glaube, das kann man auf jeden Fall auch sagen. Mich aber auch, weil ich schon auch gedacht habe, dass das Ideal, also gerade bei diesen beiden Kirchen, tatsächlich da ist, dass man sich auseinandersetzt und dass man auch so ein Buch vielleicht einfach stehen lassen kann. Dann gibt es noch den Faktor Politik, der da natürlich mit reinmischt oder so. Aber was mich heute interessiert, ist natürlich dieses, ja genau, wie ist das eigentlich, wenn man da so mitgemacht hat ne, und dann sagt, und du hast halt gesagt, du hast da, bist da auch wieder in dein Ideal zurückgestoßen. War denn die erste Reaktion sowas wie, also ich stelle mir das immer vor, man hört das, man liest so Sachen und die erste Reaktion so ganz emotional gefüllt, dass man sagt, ey, nee, so, also so eine Abwehr. Oder wie ist das von deiner Prägung her? Du hast gesagt, du hast dieses Ideal auch in deinem Beruf. Konntest du das gut handeln so? Also war das, verstehst du die Frage so?
Ich versuch mal, also vielleicht, wenn nicht, musst du noch mal einhaken. Also ich glaube schon, dass das irgendwie zu handeln war. Natürlich sowas, also wenn es jetzt um eigene Texte geht, ist immer auch, ist es, hat es eine persönliche Note, ja? Das ist immer eine Sache, wo man gucken muss, oh, das, was betrifft mich jetzt als Person, was ist auch aus anderen Hintergründen zu erklären. Also ein bisschen Differenzierung in der ganzen Angelegenheit hat mir jedenfalls geholfen. Das habe ich auch im Gespräch durchaus versucht und gesucht mit anderen Leuten. Und das hilft. Und das hilft auch, dass man anderen nichts Unredliches oder Unlauteres unterstellt, dass man nicht wahnsinnig böse ist auf Leute, die jetzt einfach nur mal sagen wollten, was sie denken oder so. Und das ist ja auch ganz in Ordnung. Auch da die Frage, kann ich oder will ich, kann ich anstelle anderer denken, kann ich mich in biografische Situationen hineinversetzen und wie bringe ich damit aber dann auch ins Gespräch, was mir wichtig ist, weil das gibt's ja, das gibt's ja auch sehr pointiert, was mir wichtig ist und wo ich glaube, dass das auch, also jetzt mal sehr pastoral oder im Auftrag gesprochen, wo ich glaube, das muss gesagt werden, da muss das Evangelium gesagt werden, ja, und da würde ich eben deutlich inklusiv versuchen zu sprechen und wenn andere sagen, na, nee, da ist aber hier ist eine Grenze erreicht, so inklusiv ist das Ganze gar nicht, was wir glauben, dann merke ich da, ja, da kann ich versuchen, anstelle anderer zu denken und kann gleichzeitig, kommen gleichzeitig in Konflikt mit dem, was ich selber sagen will, und stehe da ein bisschen da mit meinem gebügelten Schlips und weiß auch keinen Rat.
Ja, aber finde ich super sympathisch. Also, weil genau das ist das. Also so, deswegen habe ich am Anfang geredet und habe halt gesagt, so nehme ich dich wahr. Das merkt man, finde ich, auch in deiner Sprache. Zum einen so ein Profil zu haben, zu sagen, ich will schon sagen, was mir wichtig ist. Und andererseits aber auch manchmal zu sagen, jetzt gerade oder für hier weiß ich es noch nicht. Ich lasse das mal weiter wirken, sacken. Und es bleibt trotzdem ja nicht leicht, dass man an Sprache auch noch fallen könnte und merkt auch immer an Sprache scheitert, weil man, also nicht nur man selber, sondern auch Sprache, die man hört und wahrnimmt, einen einfach auch wirklich triggert und anfixt. So, ne? Und das natürlich auch manchmal und auch unter uns Christen echt krass ist. Was mich, ich sag jetzt mal, um das Thema mal mit einer kleinen Feststellung zu beenden, was mich tatsächlich sehr überrascht hat, ist es immer, wenn ich mit Leuten außerhalb unserer Kirche, und ich sage jetzt mal bewusst Leute, die mal geglaubt haben oder nicht glauben oder kritisch glauben, zu dem Thema eingefallen ist, ist, es gab ganz oft so Sätze wie, meine Güte, dass ihr euch mit sowas beschäftigt. Ja. Und natürlich ist das eine Abwertung. Da steckt eine Abwertung drin für die Arbeit, die es auch hat, sich mit Glaubenssätzen, Themen auseinanderzusetzen. Das finde ich nicht cool. So. Aber gleichzeitig hat es mir auch noch mal gezeigt, ja, stimmt, wir diskutieren da vielleicht auch an einer Stelle und stellen fest, dass wir an der Stelle wenn wir das zeigen, wenn Leute in unsere Bubble reingucken, auch noch ganz andere Fragen gestellt kriegen. Wie glaubwürdig seid ihr denn? Wie relevant seid ihr denn? Und so. Und das wäre manchmal auch ein schönes Thema für uns alle, denke ich, wenn wir es nicht wieder mit den Schlagwörtern und Schlagthemen, die wir eigentlich haben, auch irgendwie ständig beantworten würden. So, ne?
Und das ist ehrlich gesagt, das ist wie so ein kleiner Anwalt in meinem Kopf, merke ich immer. Also was würden Leute, also jetzt zu diesen Texten oder auch zu allem, was wir machen, was würden Leute sagen, die eigentlich Kirche nicht von innen kennen, die vielleicht auch da drauf gucken, sagen, ja, gibt's halt in der Gesellschaft, hatte ich nie Berührung mit, warum auch? Und diese Hinterfragungen unseres Tuns, die sind mir, oder die finde ich, sind wirklich sehr wichtig. Natürlich ist daran nicht alles auszurichten und nicht alles zu orientieren. Aber du hast gerade das Stichwort genannt, glaubwürdig. Wie glaubwürdig seid ihr? Das merke ich, das ist eine Frage, die mir immer stärker in den Kopf kommt und immer stärker eigentlich auch mein Denken bestimmt. Kirche muss glaubwürdig sein, aber wenn ich den Satz so sage, ist er vielleicht schon falsch. Ich finde, Kirche muss sich Glaubwürdigkeit erwerben, ja. Also Glaubwürdigkeit kann man sich nicht zubilligen oder selbst zuschreiben oder sich ein Etikett aufs Revers kleben und sagen, bin ich, weiß ich, kann ich. Sondern das muss schon jemand anders sagen. Da muss schon jemand anders von außen sagen, hey, Mensch, das, was du erzählst, das ist glaubwürdig für mich. Das ist, also das, was du erzählst, das, was du tust, das passt zusammen. Und selbst wenn ich so nicht tun würde, aber so wie du das machst, da kann ich großen Respekt vorhaben. Und wenn wir das verlieren, und das hat Kirche meines Erachtens schon sehr deutlich verloren in den letzten, also ja, man könnte sagen, in den letzten 2000 Jahren, man könnte es auch kleiner ziehen und sagen, in den letzten 20 Jahren oder sowas und an ganz unterschiedlichen Stellen. Aber wenn wir da nicht, also wir brauchen nicht losgehen und sagen, wir erzählen dieser Welt von dem Schöpfer und dem Versöhner dieser Welt und tun alles, was sozusagen dem widerspricht. Und genau, also Glaubwürdigkeit, finde ich, ist tatsächlich sehr grundlegend. Und alle Einsicht in Sachfragen sind dann wichtig und man muss sie reflektieren. Man darf und soll gerne streiten über alles Mögliche und auch gepflegt streiten, ja, also im Sinne von ich weiß ein bisschen was, du weißt ein bisschen was, vielleicht kommen wir ja gemeinsam weiter, aber die Glaubwürdigkeit, glaube ich, das ist die eine Ressource, die Kirche in dieser Welt hat und die sie aber schon ganz schön gründlich vergeigt hat.
Ja, da hast du recht. Und Streitkultur ist etwas, was wir nicht so häufig erleben und deswegen geht es mir auch immer schwer mit so Sätzen wie, ach, ich beschäftige mich gar nicht mehr damit. Also ich weiß, dass das manchmal wichtig ist für die eigene Psychohygiene, aber ich glaube auch, dass wenn wir das nicht mehr tun, dann arbeiten wir mit an der Bubble von innen und sagen, nee, also dann gehe ich auch nicht mehr raus. So. Ja. Insofern, ja, ich glaube, wir haben ein kleines Plädoyer dafür, dass wir raus aus der Bubble gehen. Da sind wir mit Anna-Nicole Heinrich einer Meinung, dass das uns gut tut. Und ich habe so in der Vorbereitung auch nochmal überlegt, eigentlich kennen wir alle die Erfahrung, wie es ist, wenn wir nur in der Bubble sind. Nämlich wenn wir drinbleiben müssen, weil es nicht anders geht oder weil Quarantäne ist oder so. Dann geht's uns auf Dauer nicht gut damit, so. Das ist Isolation, ja. Und ich glaube, das ist auch so für mich eins der prägendsten Wirkungen von der Bubble. Wenn ich nur in meiner Bubble bleibe, dann isoliere ich mich und ich werde vielleicht für den Moment auch nicht mit negativen Dingen irgendwie in Verbindung gesetzt und so. Aber wenn ich es wage, herauszugehen, und da hängt natürlich das Bild zu Corona, aber wenn ich es wage, herauszugehen und zu sagen, ja, ich setze mich mal auseinander mit den Leuten, dann bekomme ich auch all das Schöne, was das Leben wieder zu bieten hat. Und das ist für mich irgendwie so nochmal eindrücklich gewesen. Das habe ich nicht selber erfunden, dieses Bild, sondern das habe ich auch gelesen und habe gedacht, das stimmt. Und letztlich, mal ganz fromm am Ende, empfinde ich tatsächlich auch den Auftrag Jesu so. Der nicht gesagt, darum gehe in dein Dorf, was du schon lange kennst, und mache zu Jüngern alle, die du mal von früher gekannt hattest.
So sieht's aus.
Sondern in die Welt, was auch immer das heißt, ne?
Genau. Aber naja, zumindest mal heißt es, nimm mal wahr, was da draußen alles so ist. Mhm. Oder was da auch vielleicht direkt neben dir alles so ist. Und ja, das, diese Bibelstelle, jedenfalls Matthäus 28, war mir auch vor Augen.
Ja, und trotzdem, so habe ich dich auch verstanden, die Bubble wird bleiben, ne?
Ja, gibt es eine Welt ohne Bubbles? Also ich vermute, nein. Ja. Das würde ja bedeuten, dass wir alle unbegrenzt sind. Und das sind wir nicht als Menschen. Wir sind niemals unbegrenzt. Also wir haben unsere zeitlichen Grenzen, wir haben unsere Grenzen mit unseren Kräften, mit unseren Einflusssphären. Wir sind alle sehr begrenzt. Und der Allmächtige hat sich sozusagen in diese Welt begeben und hat gesagt, genau diese Begrenztheit nehme ich auch an und komme und so. Alles andere wäre ja ein ganz falsches Denken vom Menschsein, glaube ich. Also wenn man über Bubbles nachdenkt, glaube ich, muss man Bubbles bejahen und sagen, ja, das ist geradezu menschlich, dass es die gibt und dass ich nicht überall sein kann. Und vorhin habe ich das Beispiel von meiner Kollegin gehabt. Ich kann den Erfahrungsraum einer Nigerianerin zum Beispiel nicht einholen und aus ganz unterschiedlichen Gründen. Aber ich kann ihrem Erfahrungsraum zuhören und kann sozusagen da davon lernen und meinen bereichern lassen. Also Bubbles abschaffen ist nicht, ist auch kein Ideal. Aber sich der Bubble klar werden, das schon.
Cool, cool. Da sind wir ja direkt, also Wahnsinn. Am Ende sind wir nochmal über Ostern, ne? Also es ist irgendwie auch dieses sich der eigenen Begrenztheit bewusst werden, in den Schmerz hineinzugehen und trotzdem zu erleben, dass das ist als zu menschlich, gut damit sein. Und dann kommt aber noch was obendrauf, das Göttliche, die Möglichkeit, es zu durchbrechen, mit der Hilfe von Gott auch. Weil er es schon einmal an einer entscheidenden Stelle des Lebens getan hat, nämlich den Tod zu durchbrechen. Also, ja, krass. Ja, danke, Simon, für viele inspirierende Gedanken. Hast du Lust, noch ans Lagerfeuer zu gehen?
Ich mag Lagerfeuer.
Sehr gut.
Ich mache in meinem Garten des Öfteren Lagerfeuer.
Hey, Feuerschale? Oder hast du eine Stelle?
Auf jeden Fall.
Ach, sehr gut.
Ja, genau. Und das war im vergangenen Winter immer wieder genutzt.
Sehr gut.
Wir saßen bei minus 5 Grad und Schneefall am Lagerfeuer. Heute ist es schon Frühling. Herzlich gerne.
Glühwein in der Thermoskanne. Jo. Ja. Ja, sehr schön. Also, wenn wir am Lagerfeuer sitzen und so ins Feuer starren, kennst du ja, dann stellen wir uns die Fragen und die kommen so intuitiv aus dem Bauch heraus. Eigentlich sind es keine Fragen, sondern drei Aussagen, die du vervollständigen kannst und eine Aussage. Ich glaube tief im Herzen an.
Also tatsächlich merke ich, dass es mir immer mehr zu einer Gewissheit wird, oder man könnte sagen, ich glaube tief im Herzen an die unbedingte Zuwendung Gottes zum Menschen. Ja, also das ist jetzt so eine große Formulierung, aber das ist das, was wo ich sagen will, ja, das hält mich. Mhm. Ich kann mich über alles Mögliche und streiten und auseinandersetzen, aber dass etwas dahinter ist und das ist auch nicht durch eine falsche Aussage zu hinterfragen, nicht durch einen falschen Lebensweg zu hinterfragen, nicht durch eine falsche Entscheidung zu hinterfragen, sondern es ist einfach. Das merke ich schon, das ist eine sehr starke Gewissheit im Sinne von, das trägt.
Mhm. Cool. Ist scheiße, war scheiße, kann weg.
Scheiße, ja, war scheiße. Ich habe mich in den letzten schon inzwischen Jahren, aber doch auch in der letzten Zeit nochmal sehr deutlich mit der ganzen Klimawandel-Thematik beschäftigt und Klima oder Energiewende und Mobilitätswende und so weiter. Und ich hau jetzt mal raus und sage also einfach mal sowas wie Verbrennungsmotor.
Sehr gut. Ja, das gab's auch noch nicht. Also, ich dachte, jetzt kommt übermäßiger Fleischkonsum oder so.
Auch das, ja, auch das da merke ich, da, also das ist tatsächlich eine Art von Ermahnung an mich selbst. Mhm. Also an der Stelle bin ich selber noch nicht angekommen. Das ist genauso wichtig. Und gleichzeitig merke ich, unsere großen Strukturen, was Energiefragen und so weiter angeht, da ist es doch, ja, da müssen wir sehr, sehr, sehr schnell umdenken. Und ich,
das ist wahr. Jetzt kommt die Frage, wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
Ja, es verleitet so nach so ganz Großem. Ja. Also wir unterhalten uns hier angesichts großer Krisen in dieser Welt. Und natürlich würde ich sagen, wenn ich sofort könnte, würde ich da sofort versuchen, dem Einhalt zu gebieten. Welches große Ding würde ich starten? Also ich habe zumindest keine so ausgegorene innere Vision irgendwo auf dem Schränkchen liegen, wo ich sagen würde, und übrigens das jetzt. Bei mir entsteht das immer so ein bisschen in kleineren Schritten und ich brauche da ein bisschen das langsame Vortasten. Andere denken, glaube ich, in diesen Kategorien das nächste große Ding oder sowas.
Okay, sollen wir das mal so stehen lassen? Weißt du, was ich auch lustig finde an der Stelle? Es hat noch nie jemand geantwortet, wieso kann ich doch? Also, wenn ich sofort könnte, welches große Ding würdest du starten? Man kann das ja so unterschiedlich hören. Also die einen, die dann sagen, boah, ich bin gar nicht so derjenige, der so große Dinger vor Augen hat. Bei mir steht das im Gehen, so habe ich dich jetzt verstanden. Bin ich auch so ein Mensch? So, ich glaube nicht, dass ich im großen Sinne so ein Mega-Visionär bin oder so. Find's immer beeindruckend. Aber ich habe auch noch nie diese Rückfrage oder diese Antwort von jemand gehört, wieso, kann ich doch. Also wenn du sofort könntest. So, ne? Naja. Ja. Okay. Letzte Aussage. Ich hätte Bock auf einen Drink mit.
Ja. Da gäbe es natürlich eine ganze Menge. Tatsächlich, ich switche mal in die Politik und ich würde mich gerne mal mit Angela Merkel über Feminismus unterhalten. Und würde ihr gerne mal ein paar Fragen stellen und glaube, da gäbe es Dinge zu hören und zu erfahren, die ich so nicht wahrgenommen habe. Also ich will damit zum Ausdruck bringen, ich habe hohen Respekt vor dem, was sie getan hat, wenngleich ich vielleicht an manchen Stellen zu anderen Entscheidungen, Entschlüssen gekommen wäre. Im Mai 2022 haben viele schon gefragt, waren da auch ganz viele Entscheidungen dabei, die uns jetzt auf die Füße fallen. Ja. Es gibt ganz viele Leute, ja, mit denen man mal einen Drink und mal auf ein paar ehrliche Worte oder sowas. Aber das würde mich schon interessieren. Und ich sag mal, also das, was mich fasziniert hat immer wieder, ist tatsächlich eine Art von Bescheidenheit, von Zurückhaltung ihrerseits bei ihrer Betrachtung der Welt, aber auch in ihrem Lebensstil. Das fasziniert mich und das macht mir Hoffnung auf eine Art von tiefgründiger Ehrlichkeit, die ich dann hoffte, jedenfalls wahrnehmen zu können
in Worten oder so. Finde ich auch total spannend. Vor allen Dingen, es muss ja so ein Drink-Setting sein, wo du nicht die Kanzlerin in dem Sinne bekommst, sondern irgendwie so das Ganze, ne?
Also so die Ganze. Wenn ich das richtig weiß, ein Haus in der Uckermark, irgendwo in einem Kleingarten auf einer Bank oder sowas, genau.
Das wäre schon cool, ja.
Aber keine Ahnung, das wird mir nicht vergönnt sein.
We will see. Du wohnst näher an ihrer Haustür als ich zum Beispiel. Kannst ja mal klingeln. Mal gucken. Mal gucken, wer dich dann abweist. Simon, vielen, vielen Dank für diese ganzen inspirierenden Gedanken. Ich habe mich gefreut, das Thema mit dir mal aufzudröseln und auch, dass wir nochmal das so sortiert haben, dass ich das so als Einladung an alle verstehe, nochmal hier und da die Bubbles zu durchbrechen und dass das auch ganz simpel geht, indem man sich mal rausguckt, welche Algorithmen man wie durchbricht oder so in unserer heutigen Zeit, finde ich wunderbar konkret, dass man irgendwie noch mal was mitnehmen kann. Fun Fact über uns beide, habe ich am Anfang vergessen, wir haben mal zusammen in der Gemeinde, nicht gearbeitet, aber wir haben mal zusammen in Berlin in der Gemeinde sind wir gewesen und haben dort versucht auch hier und da uns einzubringen. das noch zum Abschluss, aber ganz zum Schluss, vielen, vielen Dank, dass du da warst und hier mit dabei warst.
Danke dir, es war mir eine Ehre.
Bis dann, ciao.
Ciao.